Willkommen bei So geht's auch, der dritten Folge des Podcasts der Guardini-Stiftung hier in Berlin. Außergewöhnliche Zeiten verlangen uns außergewöhnliche Maßnahmen ab. Normal sind wir eine Stiftung, die mit viel Publikumsverkehr arbeitet, an der Schnittstelle zwischen Kultur, Glaube und Wissenschaft. Nun hat auch Corona uns sozusagen ein bisschen ausgebremst und wir versuchen uns in einem neuen Medium. Es hat ja alles seine Vorteile, aber eben auch Nachteile. Und ich begrüße hier, mein Name ist übrigens Andreas Oehler, ich bin hier Referent bei dieser Stiftung, Odile Kennel. Sie ist Lyrikerin, Übersetzerin, preisgekrönt. Und man findet, wenn man sie im Netz ihren Namen eingibt, nur sie. Also das ist schon mal ziemlich einzigartig. Als Lyrikerin sitzt man doch sowieso im stillen Kämmerlein meistens und dichtet vor sich hin, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit einem Verleger, der 3 dürre Verkaufszahlen präsentiert. Was macht denn da der Unterschied zu Corona?
Ja, erstmal hallo, guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf. Ich würde mal denken, das ist eine irrige Annahme, dieses stille Kämmerlein. Im Gegenteil, Corona hat sehr viel ausgemacht. Ich denke, es ist ein Unterschied, wenn man jetzt an einem Roman sitzt, da braucht man tatsächlich Rückzugszeit und vielleicht auch eher allein sein. Da ich das aber nicht zu dem Zeitpunkt nicht tat, war ich ziemlich außer Gefecht gesetzt, muss ich sagen, weil mir selbst nicht klar war, wie sehr meine Lyrik einfach mit der Welt verbunden ist und davon lebt, vom Alltag, von kleinen Alltagsepiphanien, nennen wir es mal zum einen, aber auch wirklich von der Welt in 3D. Und ich habe diese Zeit, die ja nicht wirklich ein Lockdown war, da muss man ja immer mal die Kirche im Dorf lassen, aber diese Zeit der Kontaktsperre, sagen wir mal, die habe ich als eine 2D-Situation erlebt und das Schreiben ist einfach weggeblieben. Es war mir unmöglich, irgendwie Lyrik zu schreiben oder auch. Also das Einzige, was ich habe tatsächlich geschrieben, aber das waren eher diese Facebook-Beiträge, die Gedanken dazu, was eigentlich genau dieses Corona jetzt ist und was das mit mir macht. Aber Literatur war ausgeschaltet und wirklich 2 Wochen, nachdem diese Kontaktsperre weg war und ich das erste Mal wieder richtig draußen vor einer Bar saß, fing das wieder an, ging das wieder. Also,
das heißt sozusagen, Lyrik oder das, was du machst, wir reden jetzt erstmal über die Gedichte, wir können nachher gerne auch nochmal auf die Romane zurückkommen, ist schon sozusagen ständig der Dialog in der Welt. Du hast die Augen auf, schaust, was passiert und versuchst sozusagen dir darauf, jetzt kann man natürlich nicht mehr sagen, einen Reim zu machen,
das wäre bei deinen manchmal Gedichten schon.
Genau falsch, vielleicht manchmal. Aber ist es schon so, dass du sagst, es ist ein Dichten mit dem Blick, also das Auge ist extrem wichtig.
Ne? Alle Sinne, also ich denke mal, also gibt ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Formen des Dichtens, aber mein Dichten ist schon ein sehr sinnliches Dichten, würde ich sagen. Und ja, in Verbindung mit der Welt, also das stille Kämmerlein würde mir vielleicht nützen, wenn ich ein großes Konglomerat von Gedichten schon habe und das zu einem Band komponieren will und dann brauche ich Platz, den ich zu Hause nicht habe oder so, dann würde ich vielleicht versuchen, ein Stipendium dafür zu bekommen. Aber um die Lyrik zu schreiben, wäre ich in den Bergen oder irgendwo im Wald mit der Lyrik, die ich schreibe, eher verloren.
Also wenn man eben deine Arbeit oder auch dich so ein bisschen näher beobachtet, sieht man, dass du eigentlich auch sehr im Literaturbetrieb dann doch mal moderierst oder mit anderen Veranstaltungen organisierst. Du bist also schon jemand, der letzten Endes den Literaturbetrieb lebendig hält. Also du, das ist auch deiner Rolle als Übersetzerin geschuldet, weil du ja dann auch immer mit anderen Leuten auf der Bühne bist. Aber ich habe das Gefühl, dass du auch jemand bist, der dieses Genre, also sehr viel Kraft und Energie da reinlegt, dieses Genre auch irgendwie attraktiv zu machen für ein Publikum oder so. Es geht ja nicht nur um deine eigenen Gedichte, so kommt mir das zumindest immer wieder vor.
Ja, also das sind jetzt mehrere Themen, die du da anschneidest. Mhm. Aber nochmal, um ganz kurz nochmal auf dieses Corona zurückzukommen, ja. Der andere Aspekt meiner Lyrik ist natürlich, dass es auch eine Lyrik ist, die vorgelesen werden will, die sehr rhythmisch ist, sehr viel mit Klang arbeitet und die ich auch sehr gerne vorlese. Und das ist natürlich auch weggefallen, sozusagen, dieser Publikumskontakt, der ja dann auch ein Echo ist oder so ein Echoraum. Genau, indem ich auch natürlich Texte, Lyrik von anderen vorstelle, zum Beispiel gestern Abend haben wir den neuen Band von Angelika Freitas, oder beziehungsweise der Band ist schon etwas älter, aber in der neuen Übersetzung, Der Uterus ist groß wie eine Faust. Das ist der Titel, den haben wir gestern Abend vorgestellt. Und es war eigentlich meine erste, nicht, dass ich irgendwas falsch sage, aber meine erste Live-Lesung wieder seit Corona. Ich hatte einmal eine Online-Lesung im April. Aber ja, in einem Garten, und das habe ich sehr genossen. Einfach auch dieses, man sitzt am Tisch, es ist ein Moderator da, und die Dichterin Angelika Freitas hat jetzt ein DAD-Stipendium für ein Jahr, ist gerade angekommen, saß auch da, und die kenne ich schon lange, und dann spielt man auf der Bühne zusammen. Das ist sehr, sehr schön.
Suchst du dir raus, mit wem du auf die Bühne gehst? Oder wenn man dich nicht bittet und den Verleger sagt, ach komm, mach doch mal, geh da mit auf die Bühne? Oder würdest du sagen, nee, es muss irgendein politisches oder ein vielleicht sogar feministisches Anliegen da sein, dass du sagst, ich möchte mit der Dichterin was zusammen machen? Also bei der Übersetzung ist es ganz klar wahrscheinlich, du wählst nur die aus, die dir zusagen. Oder würdest du sagen, nee, da bin ich gar nicht so festgelegt?
Du sprichst jetzt von der Übersetzung oder von...
Ich verspreche von beiden Ebenen. Wenn du mit anderen in Kontakt trittst, mit anderen Schriftstellern, gibt es ja immer zwei Möglichkeiten, warum man eigentlich sich zu jemandem hingezogen fühlt. Dass man sagt, okay, der hat eine politische Agenda, das will ich erweitern, oder er hat, ich mag seine Lyrik, oder ich moderiere auch jemanden, den ich eigentlich schrecklich finde, oder so, gibt es da...
Das mache ich. Mache ich ohne. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist natürlich, dass ich davon lebe, und wenn das jetzt mal um die Übersetzung geht, dann bin ich da vielleicht ein bisschen hybrid, weil ich nicht nur die übersetze, die ich toll finde. Wobei ich sagen muss, die Bücher, die ich übersetze, da gibt es kein Buch, was ich nicht toll gefunden hätte, weil das bei der Lyrik halt in großen Teilen so ist, dass man selbst den Verlag sucht, selbst die Finanzierung sucht, selbst, was bei der Prosa ein bisschen anders ist, da wird dann viel öfter was angetragen, und dann muss man sagen, will ich das jetzt machen oder nicht? Also das ist bei der Lyrik ein bisschen anders. Insofern, die Bücher, die suche ich mir tatsächlich raus. Aber ich nehme Aufträge an und sehr viel für Festivals und für Zeitschriften, und da gefällt mir beileibe nicht alles, und trotzdem nehme ich das an, weil es ist auch mein Brotverdienst, und ich habe einfach gemerkt, dass man trotzdem am Ende kommt immer was raus, wohinter ich auch stehen kann, und egal, ob ich dann am Anfang diese Lyrikerin oder diesen Lyriker schrecklich finde oder beim Übersetzen fluche. Das kommt übrigens auch bei welchen vor, die man gerne mag, weil man beim Übersetzen so sehr in diesen Text reingeht, wirklich reinkriecht und jede Schwäche dann auch mitbekommt. Man zieht wirklich diesen Text aus, um ihn wieder anziehen zu können. Insofern, das Fluchen gehört auch manchmal bei denen dazu, die man toll findet.
Wie frei bist du da beim Übersetzen? Oder wie viel Freiheit nimmst du dir raus?
So viel wie möglich, wie nötig. Mhm. Ich bin schon frei, aber das kommt auch so ein bisschen drauf an, wie soll ich sagen, ich würde dem Text nicht mein Schreiben überstülpen wollen, aber natürlich hat jeder Übersetzer und jede Übersetzerin auch einen Übersetzungsstil. Aber ich nehme Freiheiten, zum Beispiel jetzt bei dem Text von Angelika arbeite ich mit ein bisschen provokativ mit Fußnoten, die sind ja nicht tabu, aber nicht um irgendwas zu erklären, sondern um die vielen spanischen Einsprengsel, die sie in das Portugiesische macht, die lasse ich dann von Google übersetzen, und dann manchmal korrigiere ich dann Google nochmal, und das mache ich alles in den Fußnoten, da gibt es so eine Art Subtext, und dann habe ich ein Gedicht, eben dieses titelgebende Gedicht, Der Uterus ist groß wie eine Faust, habe ich eine Übersetzung mit dem Wort Uterus gemacht, und dann gibt es aber natürlich, Deutsch ist eine sehr zweigleisige Sprache, vor allem in der Medizin. Und dann habe ich noch mal eine zweite, sehr viel freiere Übersetzung gemacht mit der Gebärmutter, die natürlich, weil ich davon ausgieße, dass Angelika Freitas, die so sehr mit Worten spielt, nie ein Gedicht schreiben würde über die Gebärmutter, ohne sich das entgehen zu lassen, wie ich sage, einen Gebärmutterwitz zu machen. Mhm. und dann habe ich also wirklich, da bleibe ich schon, also ich, der Ton oder das Große und Ganze des Gedichtes bleibt erhalten, aber da habe ich dann wirklich eine eigene Fassung gemacht. Und das mache ich natürlich mit einer Autorin, die ich gut kenne und mit der ich im Dialog stehe. Das würde ich nicht immer machen, aber ich nehme mir schon relativ viel Freiheit, weil es muss ja am Ende wieder ein Gedicht dastehen. Und das muss einfach mit gewissen Dingen arbeiten, die im Original vielleicht nicht ein bisschen anders.
Es gibt ja den alten jüdischen Witz von dem Übersetzer Moishe Greenstein, der hingeschrieben hat, Shakespeares gesammelte Werke verdeutscht und verbessert von Moishe Greenstein. Hast du das Gefühl oder musst du manchmal selbstkritisch zugeben, dass Übersetztes von dir wirklich besser geworden ist, dass du sagen würdest, es ist richtig Literatur geworden oder würdest du sagen, so weit geht man nicht?
Schwer zu sagen, also bei den Sachen, die ich mir rausgesucht habe, nicht. Also manche sagen dann, oh, deine Übersetzung ist viel besser, aber das ist, wie kann man überhaupt einen Text in zwei unterschiedlichen Sprachen vergleichen? Es gibt tatsächlich Fälle, also in mir so Auftragsfälle, wo ich denke so, das ist aber ein bisschen wackelig und dann muss man irgendwie, natürlich, dann wird es vielleicht an manchen Stellen besser, weil es bleibt sonst an mir hängen als Übersetzerin, dass dann, wenn irgendwas im Original wackelig ist, dann wird es in der Übersetzung zweimal wackelig und ich muss es dann so hindrehen, dass es da auch in der Übersetzung höchstens einmal wackelig ist, sozusagen.
Verstehe. Komm mal auf deine eigenen Gedichte zurück. Ich finde die relativ provokant, ich finde sie total schön, weil sie herausfordernd sind und du hast überhaupt keine Angst, über Sexualität zu schreiben. Also es gibt ja fast schon sozusagen Gedichte, die mit so pornografischen Begriffen faktisch klappern oder in gewisser Weise auch vielleicht auch so ironisch zurückblinken. Aber manchmal sind sie auch wirklich sozusagen sehr, sehr offen. Und die Frage ist, denkst du da, dass das vielleicht auch ein Tabu ist in der deutschen Lyrik? Dass sowas liest man ja sehr selten. Und findest du das schlimm und warum ist es so? Oder gibt es vielleicht sogar eine männliche Dominanz, was die Beschreibung von Sexualität angeht? Und versuchst du da was, so finde ich es eigentlich, so ein bisschen Feministisches entgegenzusetzen?
Oh, das ist jetzt ein großes Thema. Also, ich mache das ja noch nicht so lange oder ich habe es immer wieder ein bisschen versucht. Das hat auch was mit persönlichen Prozessen der letzten Jahre zu tun. Dass ich das mich immer mehr getraut habe, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, ob ich über Sexualität schreibe. Ich versuche, Begehren in Worte zu fassen, so würde ich es eher sagen. Und dachte am Anfang, zumal jetzt das Buch, was ich rausgebracht habe, ja, wenn auch nicht so total explizit, aber eher in so einem heterosexuellen Kontext ist, und ich komme aber aus dem lesbischen Kontext ursprünglich, und dachte ich erstmal, oh Gott, wen interessiert das, gerade heutzutage, wo alles davon weggeht, sozusagen. Und dann habe ich mich aber umgeschaut und ich denke, dass Frauen ihr Begehren aussprechen, ist immer noch erstaunlicherweise nicht mehr ganz ein Tabu, es boomt fast ein bisschen so gerade, also da passiert gerade ganz viel, aber in der Lyrik gibt es tatsächlich sehr wenig, würde ich sagen. Es gibt es immer wieder, aber es ist jetzt nicht so üblich. Vor allem glaube ich, dass ich versuche, das habe ich letztlich auch in meinen Romanen versucht, ein bisschen vom Geschlecht wiederum wegzukommen, obwohl das natürlich eine Rolle spielt. Ich möchte da eine Person in ihrem Begehren darstellen und dann ist die vielleicht eben eine Frau und das Gegenüber ist vielleicht eben ein Mann, aber könnte genauso gut jemand anders sein oder auch nicht. Aber ich möchte nicht in diese Mann-Frau-Opfer-Geschichte reinkommen oder in diese Dynamik. Ich möchte versuchen, bei meinem Körper zu bleiben. Und natürlich ist der natürlich in dieser Gesellschaft auch nicht ganz davon loszulösen. Also es ist, glaube ich, ich würde sagen, es ist eine Suchbewegung, die jetzt schon ein paar Jahre geht. Und da gibt es ja jetzt nach dem Band gibt es auch noch viel explizitere Sachen. Also ich probiere das auch aus, wie weit das gehen kann und wie weit Begehren und Text, wie weit Text Begehren produzieren kann, Begehren sich in Text formulieren lässt. Das wäre vielleicht so.
Also die Kunst an diesen Gedichten ist, glaube ich, auch die gewisse Sperrigkeit, die dann doch trotzdem eigentlich auch so ein bisschen verhindert, dass diese Sachen sofort von so einem Kulturbetrieb absorbiert werden. Das ist ja ein ganz großes Problem. Sobald jemand einen Roman schreibt, der weibliche Sexualität zum Beispiel formuliert, wenn ich da an Shalev denke, die aus Israel und so, dann wird das sofort, findet es sofort Nachahmer und dann gibt es sofort irgendwelche Männer, die eine Gattung draus machen, ja, also die sozusagen ein Genre draus machen und dann sieht man bei Buchmessen, es ist dann plötzlich die erotische Literatur der Frau oder irgend sowas. Sperrigkeit kann man durch Geist herstellen, indem man sich politisch irgendwie äußert und sagt, ich mache nicht mit. Man kann es aber auch durch Sprache schaffen. Wie schaffst du das, Witz und trotzdem eine gewisse, ja, manchmal denke ich, ist bei aller Lust, die du da zeigst, gibt es auch eine gewisse Sprödheit, wo du dich immer so ein bisschen wieder so rausziehst. Ne? Ist es richtig gedeutet oder würdest du sagen...
Ich würde auch gerne noch mal was zu diesem Genre weibliche Sexualität sagen. Ja. Und wenn ich dann vergessen habe, was du mich gerade gefragt hast, dann musst du mich noch mal fragen.
Ja,
das ist ja genau das Problem, dass ja Männer eine viel längere Schreibtradition auch haben, aus den bekannten Gründen. Und natürlich, der Männerkörper ist das Normale und der braucht sich gar nicht zu benennen. Und deshalb kann er auch ganz schnell davon wegkommen, ich zu sagen, weil... Männer sind die ganze Zeit ich, also nicht alle, also man müsste es noch präzisieren, weiße Männer, die gebildet sind, wie auch immer, was man da alles noch dazu passen möchte, die sind ja immer ich und Frauen mussten erst dahin kommen, überhaupt ich zu sagen, aber wehe, sie sagen ich, dann ist es sofort wieder verinnerlicht und also das ist ein ziemlich schwieriges Terrain letztlich. Ein sehr vermintes Terrain und man wird sehr schnell in eine Kiste gesteckt. Und zu der Sprödigkeit oder wie auch immer. Also ich glaube, zum einen ist ja dieses auch Text, also dieses Buch ist ja auch ein mehrsprachiges Buch, was so ein bisschen habe ich manchmal die Rezeption des einen oder anderen verhindert, weil ich das Gefühl habe, in Deutschland ist immer alles in Schächtelchen und entweder ich bin jetzt die mehrsprachige Dichterin auf einmal oder ich bin die, die über Sexualität schreibt und dass aber in diesem Buch beides passiert und nicht zufällig... das scheint ein bisschen ein schwieriger Zugang zu sein,
habe ich den Eindruck. Also mein erster Eindruck war, okay, die jongliert mit drei Bällen. Ja? Also, und zwar sind die drei Bälle auch die Sprachen, die du hast. Also wir haben ja, ich kenne dich ja schon ein bisschen so von Weitem und ich weiß, dass du zum Beispiel natürlich durch deine Familie, ich glaube mütterlicherseits, Französin bist, dass du aber eine große Affinität, es hat auch mit dem Studium zu tun, zu Spanisch und Portugiesisch hast, vor allem Portugiesisch, warst du nicht auch in Brasilien während dem Studium oder war das?
Ja, wobei ich hab ja Kulturwissenschaften und Politikwissenschaften studiert. Das ist wirklich meine eigene Lust.
Aber auch schon ein bisschen Schwerpunkt Lateinamerikanistik, ne? Weil du jetzt auch so ein bisschen in Chile öfters warst.
Das hat sich ergeben.
Aha.
Also ich war, bevor ich in Brasilien war, und das ist schon sehr lange her, das Jahr will ich gar nicht nennen, war ich ja in Portugal und habe dort Portugiesisch tatsächlich gelernt, also in so einem Pausensemester, ich weiß nicht, wie das heißt.
Sabbatical oder so.
Keine Ahnung, nee, das war nur ein halbes Jahr und es war für mich sehr, sehr wichtig, da war ich 21 und genau. Es ist aber dann immer, aber ich habe ja damals auch noch nicht übersetzt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie Übersetzen. Das kam ja erst viel später und eher fast zufällig dazu. Insofern würde ich das eher als so ein Mäandern des Lebens bezeichnen. Und dann bin ich nach Chile eingeladen worden und dann haben sich da Beziehungen ergeben und so weiter. Das war aber nicht durch mein Studium unbedingt vorbestimmt.
Wer studiert denn Kulturmanagement? In Bukarest, ne?
Oder? Ah, das war ein Aufbaustudiengang.
Also das ist ja so irre, das wäre, wie wenn ich sagen würde, ich studiere in Nordkorea Entertainment oder so. Also mal hart gesprochen, ne?
Das hat ganz, ganz, ganz praktische, ganz einfache Gründe. Also es war tatsächlich, ich hatte mein Studium schon lange fertig, habe eine Weile eben in der Kulturorganisation gearbeitet und dann traf ich jemanden, die diesen Studiengang gemacht hat und der sitzt erstmal in Frankreich. Die Direktorin war aber Rumänin damals. Und so kam das, dass wir dann ein Teil war davon eben in Dijon, ein Teil war in Bukarest, ein Teil war in Timișoara und ein Teil war in Florenz. Das ging ein halbes Jahr. Und ich hatte halt damals die Vorstellung, dass ich nach Frankreich gehen möchte, leben möchte und dachte, das ist nochmal ein ganz guter Einstieg, um dort auch beruflich irgendwie Fuß zu fassen, aber dann bin ich ja doch in Berlin gelandet.
Du musst eine Nomadin sein, wenn du sozusagen zwischen den Sprachen über die Grenzen gehst. Du kennst in gewisser Weise keine Grenze, aber du gehst auch so weit, dass du innerhalb eines Gedichtes mit verschiedenen Sprachen arbeitest, ne?
Ja, das mache ich zunehmend. Ich muss sagen, also von meiner persönlichen Historie her hatte ich das Deutsche und das Französische immer extrem sorgfältig getrennt. Aus ganz vielen Gründen. Und das ist dann irgendwann so porös geworden, dass die anderen Sprachen sich jetzt auch mehr vermischen. Und ich habe jetzt zuletzt tatsächlich auch französische Texte geschrieben, auf so ein bisschen so eine ähnliche verspielte Art, in die dann wiederum andere Sprachen reinkommen und mit ganz viel mit Gleichklängen in anderen Sprachen, aber auf so einer französischen Basis. Und das ist schon für mich auch was Besonderes, dass ich da hinkomme. So, und das passiert so ein bisschen gleichzeitig mit dieser Mode der Mehrsprachigkeit. Und also wenn ich mir meine literarische Biografie anschaue, dann ist das allererste Buch, der Wimpernflug, eine atemlose Erzählung, hat das damals, in 2000 ist es rausgekommen, ist auch vergriffen und ist so ein bisschen so eine episodische Erzählung eines Mädchens, was 9 Jahre ist und zwischen 2 Kulturen aufwächst. Und da habe ich schon mit diesen 2 Sprachen gearbeitet damals. Und das ist einfach, es hat niemand bemerkt, weil es war nicht, da hat sich keiner dafür noch interessiert damals, glaube ich. Und jetzt ist es fast so ein Zwang, dass ich manchmal schon denke, ey, ihr könnt mich mal, ich will jetzt einfach auf Deutsch schreiben, auch wenn ich mehrsprachig bin. Es geht euch nichts an und das sind immer, ich habe immer das Gefühl, das sind die Einsprachigen, die eigentlich eine Minderheit auf dieser Welt sind, ja, und die das irgendwie bestimmen, was dann auf einmal, ob ich jetzt auf einmal in mehreren Sprachen oder nicht schreiben soll. Und gerade ist es fast so ein bisschen so, wenn man nicht in mehreren Sprachen schreibt, hat man einen Nachteil. Und dann denke ich,
ja, früher hat man dazu gesagt, die Frau ist Polyglott, ja.
Also dieses Wort benutzt man gar nicht mehr so richtig.
Das, ne? So hießen auch die Reiseführer dann ja immer, ja, Polyglott, ja, und so. Genau. Das ist wie Polygamie oder so, aber Polyglott, ja, ist genau das Gleiche. Trotzdem hast du manchmal das Gefühl, dass bestimmte Sprachen nicht ausreichen, dass du in dem deutschen Gedicht sagst, verdammt, da gibt es kein Wort dafür, ich muss jetzt ins Französische wechseln oder so. Und du musst die Leser auch mitnehmen. Dann denkt einer, manchmal denke ich, was ist das für eine kokette Autorin, die jetzt da plötzlich mit Begriffen klappern und ich muss da jetzt nachschlagen, bei Google ist mir zu viel. Also denkst du auch an die Leser, wenn du da so hinzwippst?
Ja, gute Frage. Da sind wir jetzt wieder bei der Sprötheit, ja, vielleicht. Da ist mir nachher noch was eingefallen. Ich habe viel zu lange, viel zu sehr an die Leserinnen gedacht, glaube ich. Auch aus so einer Übersetzerinnenperspektive, glaube ich auch, dass ich immer dachte, ich muss meine Texte so schreiben, dass man sie auch übersetzen kann. Und irgendwann hab ich dann davon Abstand genommen. Und es ist, glaube ich, weniger so, dass ich ein Wort in einer anderen Sprache verwende, weil es präziser ist. Es ist schon sehr oft eine klangliche Brücke, dass ich ein Wort schreibe. Und das letztlich mache ich das auch, das mache ich auch in meinen Romanen, dass diese klanglichen Brücken meinen Text vorantreiben, ob das nun im Deutschen ist oder nicht. Und ich habe sozusagen, die Membran zwischen den Sprachen ist poröser geworden, sodass dass diese Assoziationen in den unterschiedlichen Sprachen passieren. Und ich denke, auf Englisch ist das immer total selbstverständlich. Und dann denke ich mir, meine Güte, dann versteht man halt mal ein Wort nicht. Meine Gedichte sind sowieso auch klanglich und man kann ja dann den Klang hören. Inzwischen denke ich dann nicht mehr so sehr an die Leserinnen, nein.
Also ich finde auch, wenn man deine Gedichte laut liest, hat man eine echte Performance. Also du bist wirklich jemand, der, glaube ich, Musik macht, wenn er dichtet. Also,
ja.
Das ist auch dein Ziel, ne?
Mein Ziel oder mein, ich kann, also oft, also wenn ich erste Zeilen denke oder mir in den Kopf kommen, haben die immer was mit Rhythmus zu tun. Die können auch, wenn das, also die können von, also sprachspielerisch sozusagen motiviert sein oder was ich vorhin gemeint habe, eben so irgendeine kleine Alltagsepiphanie oder so ein bestimmter Moment, aber es ist immer ein Rhythmus. Ich kann gar nicht ohne Rhythmus schreiben. Das ist bei mir sehr, sehr verbunden. Auch, ich würde auch sagen, meine Prosa ist sehr rhythmisch.
Hast du mal Musik gemacht oder gesungen?
Ja, also ich habe das zwar komplett sozusagen ad acta gelegt, obwohl ich habe jetzt meine alte Gitarre reparieren lassen. Die ist jetzt in Reparatur seit gestern. Weil ich auf einmal dachte, ich brauche wieder ein Instrument im Haus. Und ja, natürlich, ich singe total gerne, ich höre, also ich komme schon, also Musik ist schon noch ein Teil meines
Universums. Hast du gerade ein Gedicht da, das besonders rhythmisch klingt vielleicht oder so, wo du sagen würdest, da ist es für dich so, sagen wir mal, richtig gelungen, dass du sagst, hier, glaube ich, da habe ich den Takt gefunden oder den Groove, den ich gut finde. Ja?
Yeses. Yes. L'intimité imminente m'intimide. Note sur la lettre I. Need, ni. Si, parti, pris, pli. Please, lead me, ni. Lieber, lieb me, heed. Lied between linen, find fließen Sinn, Silben von Sinnen. Please hear me here innen. Split me into pieces, give Friede mit, befingern mit. Lick me, risk, biss, risk, riss. Tickt richtig, mein Trickster flippt easy. Please, please me, bitte cling to my clit, klingt wie splittern, wie bitte limit me mit Lippe in Mitte, mit Stippen wie sit my hipster, hip sister tears, tear me my dear to the sea, mich zieh, mich an, mich aus, ziel auf mich, spiel, 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 spill dich in mich, will dich, will fill, will ring, will rise, will rear, dear, dear into your ear, my silly me spins liquid sins, spinnt, sinnt, thinks, insists, he, she, me, weeps, lists, sinks.
Ja, man hat das Gefühl, dass es eine Sprache ist, die sozusagen neu entsteht. Und man hat das Gefühl, man wird wirklich vom Klang getragen. Die Rolle der Vokale in den verschiedenen Sprachen werden aber nicht nivelliert. Ne? Man hat wirklich das Gefühl, es gibt eine Sprache, die, ja, glaube ich, zwischen den Geschlechtern besteht und die gar nicht aus Worten besteht. Ne? Ist die Frage, wenn man mehrere Sprachen beherrscht, nicht auch, dass die Gefahr besteht, dass man eine Identität gegen die andere ausspielt? Also man kann ja sozusagen immer sich davonstehlen, indem man sagt, eigentlich gehöre ich nicht zu diesem Sprachbereich oder ich kokettiere damit oder so. Ich meine es auch nicht nur als Dichterin, sondern auch als Figur. Wo ist man beheimatet, wenn man das sagen kann? Und ist Heimat überhaupt eine Kategorie? Weil dichterisch wohnet der Mensch im Hause der Sprache, heißt es ja bei dem Holders Fritz, ja.
Genau, wir setzen es mal gleich in den Plural.
Ja, genau. Also, wie ist das?
Es gibt ja keine getrennten Identitäten. Es gibt ja nur, also Identität ist ja sowieso, wenn dann ein Kampfbegriff oder ein Konstrukt, was es ja nicht gibt in dem Sinne. Aber wenn, dann wäre die Identität ja genau das, dass ich mit diesen ganzen, mit und zwischen diesen Sprachen und Kulturen und so weiter lebe. Und ich weiß ja gar nicht, wie das sich anfühlt, wenn man, nur eine Sprache gelernt hat als Kind, wie das sich mit als Identität anfühlt. Insofern ist es so ein bisschen, eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann in dem Sinne, weil es ist ja die Mischung oder es ist das Dazwischensein. Ich denke immer, eigentlich ist dieses Dazwischensein eine Position, die mir ganz gut gefällt, die nicht immer einfach ist, aber mit der ich wahrscheinlich am ehesten was anfangen kann. Und insofern Heimat ist komplett, keine Ahnung, was das sein soll. Zumal, also da, wo ich aufgewachsen bin, ist also Südwestdeutschland, das ist nicht meine Heimat. Da, wo ich vielleicht Gefühle entwickeln würde zu einer Landschaft, das ist da, wo meine Großmutter herkommt, wo wir immer in die Ferien gegangen sind. Es ist aber eine Ferienlandschaft. Das heißt, ich spreche sowieso lieber von zu Hause. Da spielt sicher meine Berliner Wohnung eine große Rolle, in der ich seit 20 Jahren lebe. Die ist so ein bisschen Teil meines Körpers geworden. Und insofern habe ich nicht wirklich, eine Heimat habe ich schon gar nicht und wenn, dann ein Zuhause.
Wir hatten neulich mal ein schönes Gespräch zu der Frage, genau, zu Normandie. Darum wollte ich nochmal drauf zurückkommen. Du sagtest, das ist natürlich eine Ferienfantasie, dass man dort sein kann. Aber trotzdem, du kommst dann nach Deutschland zurück. Und als du gesehen hast, wie diese Häuser, was die Häuser zu dir sagen, du lebst ja in einer Stadt und die Häuser sprechen zu dir. Als Lyrikerin ist es total spannend, weil wir machen ja auch immer Stadt- und Religionsprojekte und da fragen wir eben auch, wie aufgeladen sind die Städte. Und da hast du gesagt, es ist für dich immer wieder ein Schock gewesen, wenn du dann wieder, und kannst du dir nochmal beschreiben, diesen Schock?
Das habe ich auch in dem, dieser Wimpernflug, das spielt eben auch erst in Deutschland und dann in Frankreich und dann kommt das Kind am Ende zurück. Bundesrepublik Westdeutschland der 70er Jahre, Flurbegradigung ohne Ende, Sterilisierung, nenne ich mal, der Landschaft. Demgegenüber stand diese wilde Normandie und dieses Gefühl, wenn ich barfuß laufe, wenn ich in kurzen Hosen rumlaufe, ein sehr körperliches, sinnliches Gefühl. Und dieser Schock, der war wirklich dann in diese sterile, für mich sterile Landschaft, in der die Gärten steril waren, damals die Äcker, da war nichts mit Gras unter den Pflaumenbäumen, da war auch kein Gras am Grasrand. Also jetzt hat es sich eher wieder verwildert so. Oder ist es verwildert gelassen worden? Oh, keine Ahnung, wie man das sagt. Aber damals habe ich das als sehr, sehr brutal empfunden und fast einen körperlichen, als körperlichen Angriff und auch als Kränkung und als Enttäuschung, glaube ich. Und ich habe immer noch, ich sage immer noch, einen gewissen Provinzkoller. Oder wenn ich so eine bestimmte Sterilität von so westdeutschen Provinzstädten sehe, wo einfach alles, was alt war, abgerissen worden ist und so weiter. Die hatten einfach zu früh zu viel Geld, deshalb im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder im Vergleich zu Ostdeutschland, so würde ich das auch erklären. Und natürlich in den 70er Jahren wollte man in Deutschland speziell alles, was mit Geschichte hatte, zu tun hatte, loswerden. Aber ich glaube, es war auch die Zeit einfach, hat man also alles abgerissen. Und wenn ich da manchmal jetzt hinkomme oder fast zunehmend, macht es mich echt fertig. Ich empfinde das immer noch als einen körperlichen Angriff.
Sehr schön, dass du den Begriff der Körperlichkeit so stark machst. Du sagst es gerade, die Wohnung ist ein Teil deines Körpers geworden. Mhm. Du sagst, jetzt ist es sozusagen für dich eine körperliche Bedrängnis. Dein Gedicht, das du gerade gelesen hast, ist ja auch extrem körperlich. Was macht eine Frau in einer Corona-Zeit, wo Social Distancing, wie sagt man, Distancing, ja, also dieser soziale Abstand über dich verhängt wird? Das müsste doch eine Katastrophe sein, oder wie siehst du das?
Das Gleiche wie ein Mann. Mhm. Also ist ja für Frauen nicht anders als für Männer, oder?
Ja, nee, ja klar, aber du, ja, so, aber als Mensch, sagen wir mal so.
Als Mensch, genau. Ja, das fand ich schrecklich, wie soll ich sagen, ich nenne es jetzt mal Corona-Hochzeit oder diese zwei Monate, sagen wir mal Mitte März bis Mitte Mai oder so. Ich weiß gar nicht mehr, bis wann die Kontaktsperre ging, aber ungefähr. Das waren wirklich heftige Erkenntnisse, dass ich dachte, also ich war einerseits sehr dankbar, dass ich immer raus konnte. Ich meine, ich habe den Kontakt zu spanischen Freunden oder in Frankreich oder so, das war ja kein Vergleich. Wenn die Leute sich jetzt hier irgendwie aufregen, dann denke ich immer, hallo, schaut mal über die Grenze. Aber ich habe das als grundsätzliche menschliche Änderung, dass auf einmal die Körper Feinde geworden sind und dass statt Vertrauen muss ich jetzt den anderen misstrauen. Dieses Ausweichen als auf der Straße, dass man auf einmal immer 2 Meter, das macht man ja jetzt nicht mehr, aber am Anfang war das ja tatsächlich angesagt. Ich war total erschrocken einerseits, dass ich mir das in 2 Tagen angewöhnt habe, also so eine Art Überlebens-irgendwas. Und gleichzeitig fand ich das schrecklich, wirklich den Menschen ausweichen zu müssen. Und ich habe gemerkt, wie sehr, also es gab Momente, dazu kommt, ich wohne in Mitte, in der Gegend von Mitte, das war mir nicht so klar, die extrem touristisch ist. Offenbar sind sehr viele Häuser von Airbnb, also sind nur von Airbnb bewohnt oder sind Zweitresidenzen oder von beruflichen, also von Unternehmen oder so. Das heißt, es herrschte teilweise eine tödliche Stille an, kann ich dir nicht sagen, eine lähmende Stille. Das hat mich extrem fertig gemacht und ich hatte wirklich manchmal das Gefühl, ich bin kein Mensch mehr, weil ich kein Mensch mehr unter Menschen bin. Und ich sage immer, ich habe so ein Problem mit Gruppen, aber ich glaube, das werde ich nie wieder sagen, dass ich kein Gruppenmensch bin, weil doch, ich bin ein Mensch unter Menschen und ich brauche Menschen um mich rum. Und selbst wenn ich, also das waren vielleicht, weil du ganz am Anfang gefragt hast, was könnte so eine Erkenntnis sein. Und ich glaube, diese Erkenntnis zu merken, wie sehr ich von anderen Menschen abhängig bin, und also aber im positiven Sinne. Und das heißt ja, selbst wenn ich alleine in einem Café sitze, teile ich noch was mit Menschen. Genau, dieser Begriff Kommunion ist mir da so gar nicht in so einem religiösen Sinne, sondern eben wirklich etwas zu teilen. Und wenn ich tanzen gehe und mit anderen den Schweiß der anderen rieche und teile, und das ist eine Kommunion. Und wenn ich bei einer Lesung bin oder wenn ich selber lese oder wenn ich alleine im Café sitze, teile ich ja auch was in dem Moment mit den Menschen um mich rum, auch wenn ich da ganz allein sitze. Und das war wirklich ein riesiges Fehlen auf einmal. Das war, glaube ich, eine der Sachen, unter denen ich am meisten gelitten habe. Und ich lebe alleine. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Beziehung, also keine feste Beziehung. Und irgendwie habe ich so gedacht, mein Lebenskonzept funktioniert aber nicht mit Corona.
Du hast ja gestern, wie du gerade gesagt hast, eine Lesung gehabt. Wir sind ja noch längst nicht da, dass wir sagen könnten, es ist unbefangen. Ne? Kannst du dir vorstellen, dass es wieder so wird? Und wie war das gestern? Beschreib einfach mal, was war anders oder so? Ist es dann doch so, dass du dann, wenn du liest, wenn du auf der Bühne bist oder so, das dann doch wirklich vergisst, dass es Corona ist? Oder hast du dann doch immer gedacht, auf allem liegt dann doch noch ein Mehltau oder so?
Ja und nein. Direkt im Geschehen, also im Gespräch und im Dialog oder Trialog, habe ich das natürlich momenteweise vergessen, aber dann schaut man in den Garten, maximal 20 Leute, die sitzen hier mit einem Meter Abstand und alleine, dass man so, um die Leute einzeln anzuschauen, muss man immer so einen Meter überspringen mit dem Kopf. Und natürlich gab es noch viel mehr, die da gerne hingekommen wären. Also auf der Ebene natürlich ist es noch nicht, noch bei weitem nicht wieder so, wie es war und wird es auch so schnell nicht werden. Und natürlich hat das in so einem Garten, ist extrem charmant. Das sollte man zum Beispiel mitnehmen, dass man im Sommer öfter mal in Gärten liest. Ich habe auch eine Lesung, die erste Lesung, bei der ich war so eine offene Bühne, spanischsprachige Bühne, in so einem privaten Garten irgendwo in Neukölln, der so, so mit Rustremier, wie heißen denn die? Stockrosen, ganz viele und so halb verwildert und das ist einfach magisch und das könnte man durchaus weiter auch anwenden im Sommer. Aber jetzt, wenn der Herbst kommt, finde ich das schon wieder schwierig, dann in so einem Raum, also geschlossene Räume sind mir noch mit vielen Menschen noch nicht so ganz geheuer, oder das war auch so mein Eindruck, dass ich mir erstmal den sonst für mich jedenfalls selbstverständlichen öffentlichen Raum, der ist ja auch nicht für alle selbstverständlich, erst wieder stückchenweise aneignen musste. Erst den öffentlichen Raum, dann vor den Bars, dann in den Restaurants und dann die öffentlichen Verkehrsmittel. Jetzt fahre ich nächste Woche das erste Mal Zug seit Januar. Und dann eine Lesung in einem geschlossenen Raum, mal schauen. Also.
Irritiert dich das nicht, dass in den Zügen, sagen viele Schauspieler, die ich kenne, man sitzt nebeneinander mit der Maske und im Theater geht es nicht, da darf man es nicht, da ist ein Sicherheitsabstand. Tja. Weil man mehr pustet, mehr lacht, mehr niest im Theater, ich weiß es nicht, aber es ist schon schwierig, dass man das vielleicht auch übersetzen kann den Leuten und so.
Ja, ich glaube, das ist nicht immer nicht sehr konsequent letztlich, also das muss ich einfach denken, alle sind davon überrascht worden, obwohl, es gab in Deutschland diese Studien 2012, die ja dann wieder vergessen wurde, die ja genau dieses Szenario schon mal sozusagen durchgespielt hatte, wobei ich nicht glaube, dass die beim Durchspielen an die Kultur gedacht haben, ehrlich gesagt. Es würde mich wundern. Und insofern sind wir da alle überrascht worden und überrollt und dann sind wir auch noch ein föderales Land, wo, ja, ich meine, noch nicht mal zwischen den einzelnen Stadtvierteln in Berlin sind die Regeln die gleichen gewesen, was echt surreal manchmal ist. Und insofern ist es beileibe nicht alles konsequent, dass man das eine darf und das andere nicht. Das sehe ich auch so. Ich hab mich früh um mein Ticket gekümmert und fahre erste Klasse auf so einem einzelnen Sitz. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen, 6 Stunden neben jemand zu sitzen, also das, den ich nicht kenne.
Das heißt, du hast dich schon auch in Distanz geübt, ne? Sozusagen.
Ja und nein, gleichzeitig gibt es auch Freunde oder Freundinnen, wenn ich die dann seit vor Corona nicht mehr gesehen habe, denn natürlich fällt man sich um den Hals, das geht nicht. Also ich bin dann auch nicht konsequent, keiner ist das, glaube ich.
Ich habe gelesen, dass mehr Lyrik gelesen wird in Zeiten solcher schwierigen Lagen, also dass man im Prinzip mehr Zeit zur Kontemplation hat. Glaubst du, hast du das gemerkt?
Also nicht an mir. Aha. Ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich diese 2 Monate, was ich da genau gemacht habe. Ich weiß, dass ich einen Monat auf jeden Fall fast gar keine Arbeit hatte, dann hatte ich ein bisschen Arbeit. Also ich war jetzt nicht, meine Zeit war nicht angefüllt. Ich konnte aber auch ganz schlecht lesen. Also in Romane kam ich überhaupt nicht rein. Irgendwie sehe ich mich immer an meinem Fenster, irgendwann im April oder Mai muss es mal ganz schön gewesen sein. Ich sehe mich an meinem Fenster sitzen und nichts tun, aber ich habe mich auch nie gelangweilt. Ich weiß aber einfach nicht, diese Zeit ist irrsinnig schnell vergangen und gleichzeitig habe ich nichts getan, weil ich war irgendwie außer, ich war schachmatt gesetzt ein Stück weit, mental, nicht mental, aber so in ganz vielen, ja, ich hatte das Gefühl, ich war auf eine Art schachmatt gesetzt, ich musste erst alles wieder, wie soll ich sagen, diese Tatsache, dass dieses menschliche Zusammensein nicht mehr möglich ist, das menschliche Zusammensein, was ja in allen Momenten von Katastrophen oder Not, wie auch immer, ja noch so ein letzter Rekurs, so ein letzter Rückhalt oder eine letzte Zuflucht sein kann und sei es nur mit einer einzigen Person, dass das just wegfällt, das fand ich apokalyptisch. Und unter diesem Gesichtspunkt, hatte ich das Gefühl, ich brauche ganz, ganz viel Zeit, einfach nur zum gar nichts tun und denken und sacken lassen. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich diese 2 Monate verbracht habe.
Ich meine, diesen Zustand haben wir ja alle noch nicht erlebt. Selbst Leute, die einen Krieg erlebt haben und völlige Zerstörung sagen, das gab es noch nie.
Also das ist genau das, ja.
Und wird sich dieser Zustand, den wir immer noch nicht ganz begreifen, glaubst du, dass der irgendwie Einzug findet in dein literarisches Werk? Vielleicht in Form eines Romans oder eines Gedichtes? Weil im Grunde ist das ja die Leerstelle, die wir ja eigentlich immer manchmal beschrieben haben, die, ist aber nie, die wir sie nie erleben mussten. Dieses Nicht-Dasein, was gibt so wie ja, nein, so ein bisschen binär sozusagen. Und beschäftigt dich das noch, was, dass du 3 Monate lang so aus dem Rennen genommen wurdest? Oder das ist ja, stellt ja Fragen an die Identität, ne? An was glaubt man da noch oder was gibt es, was ist. Ne?
Also es ist in meinen, ich schreibe zurzeit keine Prosa, es ist in meine Gedichte immer wieder reingeflossen, auch diese Präsenz von diesen Masken oder so, aber jetzt nicht als Hauptthema, aber das ist jetzt schon auch ab und zu aufgetaucht. Ich glaube, das braucht noch Zeit. Natürlich werden, außerdem jetzt werden dann die ganzen Corona-Romane wie Pilze aus dem Boden schießen. Was soll ich dazu noch sagen? Mhm. Ich glaube ja, dass sowieso, dass die wirklich, die Dinge, die einen wirklich berühren, die brauchen 10 Jahre Abstand oder sowas, bevor man darüber schreiben kann, was natürlich mit dem Marktgeschehen komplett konträr mit dem Marktgeschehen ist, wo ja alles immer ganz schnell gehen muss. Aber ich finde, es macht mich immer so ein bisschen misstrauisch, wenn dann irgendwie nach diesem Tsunami damals in Asien, dass dann irgendwie gleich ein Film rauskommt oder 2 Jahre später schon ein Buch. Und dann denke ich, wie können die da jetzt schon darüber schreiben? So, und insofern keine Ahnung, ob das irgendwann mal auftaucht oder nicht.
Was ich sehr interessant finde an deinen Gedichten ist, dass diese Offenheit, die da zur Schau gestellt wird, egal ob du über ganz elementare Dinge schreibst, wie Lust und Begehren und so, das ist doch immer so ein bisschen so eine kleine Tapetentür oder ein Spiegelkabinett oder einen doppelten Boden hat, so was man im Theater ja die Tapetentür nennt. Ein bisschen Witz, also du ziehst dich dann sozusagen immer auch wieder aus der Affäre, die du anstrebst und die du wahrscheinlich dann auch lyrisch gerne verarbeitest. Ist es so ein absichtliches Schillern oder Kokette, wie so eine Libelle, die mal kurz die Flügel zeigt, wieder wegklappt, so? Kannst du damit leben, mit diesem Urteil? Oder ist es völlig abwegig?
Nee, ist nicht abwegig. Also Humor spielt für mich schon eine große Rolle. Also ich glaube auch, die Lyrik, die mich am meisten berührt, ist die mit zwischen Melancholie und Humor sozusagen schillert, gewissermaßen. Und selbst, zum Beispiel wird ja immer Fernando Pessoa, der portugiesische Dichter, der für mich sehr wichtig war. Und wenn man, da wird immer gesagt, oh, der sei so düster und der würde einen so runterziehen. Und ich finde den wunderbar, weil der hat genau diesen subtilen Humor, der mir so gut gefällt, der das Elend irgendwie überhaupt erst erträglich macht. Was wäre man ohne den Humor im Elend sozusagen? Und sonst, genau. Und ich glaube aber auch tatsächlich, dass da schon so eine französische Sozialisation dahinter auch ist. Also dass diese ganzen Dichter wie Prévert oder Desnos oder, wer war das neulich noch? Ich weiß nicht mehr, aber die einfach genau diesen feinen Humor auch immer mit in den Texten haben, dass ich das einfach in mir drin habe oder genau, ich kann gar nicht ohne schreiben. Und der doppelte Boden ist natürlich, ich meine, Französisch ist die Sprache des doppelten Bodens. Es gibt kaum ein Wort, was nicht ungefähr 4, also wenn man es ausspricht, ungefähr 4 völlig unterschiedliche Dinge sagt. Und es gibt kein Gespräch, was nicht irgendwie sexuell irgendwie abdriftet, weil jedes Wort immer noch irgendwas anderes bedeuten kann. Und das kann ich nicht ganz leugnen, dass ich das natürlich in meinem Schreiben auch im Deutschen versuche. Oder nicht versuche, es ist einfach, es schlüpft rein.
Ja, es ist auch immer lustig, wenn man dir eine Metapher irgendwie vorsetzt, dann ist es wie beim Tischtennisspielen. Du drehst den völlig angedreht, kommt es wieder zurück und man will es wieder auffangen und dann spratzt es aber immer so weg.
Das ist ein sehr schönes Bild.
Also wenn wir manchmal so miteinander parlieren und du gibst mir irgendwie einen Ball, dann denke ich, ja komm, den ganz klar nehme ich den an und dann merke ich, dass der immer so wegspratzt. Also das ist ziemlich witzig. Ja. Und ich finde auch dein Blog, auf dem müssen wir auch nochmal kurz zu sprechen kommen, der ist ja sehr angriffslustig, sehr schlagfertig, also politisch, geistig wach, extrem. Da redest du auch mal über Politiker, über die Gesellschaft und den Alltag. Ansonsten hältst du aber Politik raus aus deinen Gedichten ein. Du bist eine politische Dichterin. Ich weiß auch, dass du immer gegen rechts mobilisierst, auf Demos hinweist und da sehr engagiert bist. Aber trotzdem, ein Gedicht ist politisch nicht dadurch, dass man politische Phrasen darin reinsetzt. Ne?
Da tue ich mir sehr, sehr schwer mit. Ich meine letztlich auch, gerade mein letzter Roman, wo es ja auch um die irgendwie um die RAF, also es geht um die RAF oder um die 70er Jahre in Westdeutschland. Und da habe ich ewig gebraucht, bis ich einen Weg gefunden habe, den ich dann mit diesem Pseudodokumentarischen sozusagen gefunden habe. Und ja, es fällt mir, glaube ich, sehr schwer, aber ich weiß nicht, ob das nicht auch so eine, da auch so was, so eine deutsch-französische Geschichte ist. Ich war mal bei einer Veranstaltung, wo es um Lieder geht, um Lieder machen und da war ganz stark dieses, wie soll ich sagen, dass da gesagt wurde, ja, Lieder müssen einen politischen Inhalt haben. Und ich komme aber eher, weiß ich, es gibt viele Chansonniers in Frankreich, da ist kein bisschen, kein Lied ist politisch, aber man weiß ganz genau, wo die politisch stehen. Und die engagieren sich trotz, also ja, außerhalb ihrer Texte quasi, weiß jeder, wo die stehen. Und in Deutschland muss das immer in den Text reingehen. Und es gibt ja auch welche, die das gut können, aber ich tue mir damit schwer. Ich würde sagen aber, dass meine Texte sehr viel Welt enthalten und insofern überhaupt nicht weltflüchtig sind oder sowas. Und das ist für mich ja auch, das ist ja auch eine Form der Politik, sagen wir mal.
Sehr schön. Die Revolutionäre brauchen keine revolutionären Lieder. Es sind immer nur die, die im Sessel sitzen und hoffen, dass sie kommt. Ja, ich danke Odile Kennel, ja, Lyrikerin, Übersetzerin, ja, eigentlich auch Performerin und ich glaube auch, ja, eine, wie soll man sagen, Schutzpatronin für manchen Lyriker hier in Berlin. Das war unser dritter Podcast, So geht's auch, von der Guardini-Stiftung und ja.
Andreas Oehler,
ja, war mein Name.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Tschüss.